Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zu Folge 102, Folge Nummer 1 nach Super Bowl 60. Mein Name ist Flo Hauser, mir gegenüber sitzt Christoph Stadler und heute haben wir ein bisschen was vor, wollen den Super Bowl natürlich Revue passieren lassen, aber schon den einen oder anderen Blick nach vorne werfen. Christoph, bevor du etwas sagst, ich habe für dich und für euch alle ein bisschen was mitgebracht, was den Super Bowl betrifft. Zum einen, ich weiß nicht, ob das dann so wirklich stimmt, deswegen muss ich auch es ablesen. Es gab einen Flitzer im pinken Borat, falls ihr das mitbekommen habt. Oder in so einem pinken Tanktop. Der Mann hat 50.000 US-Dollar gewettet, dass jemand aufs Feld rennen würde beim Super Bowl. Hat das dann selbst gemacht, hat dafür 374.000 US-Dollar quasi als Gewinn bekommen und musste 1.000 US-Dollar Strafe zahlen.
Okay.
Der hat das System umdribbelt, würde ich mal behaupten. Das ist schon mal der erste witzige Fakt zum Super Bowl.
Ja, ganz kurz. Ja? Das wird halt auch meine letzte Podcast-Folge sein, weil ich jetzt ja reich bin. Also von dem her. Ja,
gut, ja. Aber mega geil. Also super Einfall, System komplett umdribbelt. Wenn das stimmt, das ist nicht bestätigt, die kursierte nur im Internet. Ich hoffe, es stimmt. Mhm. Und dann habe ich was gelesen von Front Office Sports, die das gepostet haben. Bad Bunny bei seiner Halftime-Show hatte ja einen Football in der Hand. Ne? Wisst ihr alle, hat er noch geistig vor Augen mit den Büschen und so, mit einem Football in der Hand. Der ist mit diesem Football 124,4 Yards durch diese Halftime-Show gelaufen. Die Patriots sind für 79 Yards gerusht. Das als kleiner Fun-Fact zu diesem Super Bowl und besser kann es, glaube ich, das nicht beschreiben. Herzlich willkommen nochmal in die Runde.
Ja, hallo und auch von meiner Seite. Das ist ja fast schon zu amerikanisch mit den Stats. Wir wissen ja alle, dass es zu jedem Mist eine Statistik gibt, aber die habe ich nicht gelesen, die Yards von so Bad Bunny. Was ist dann der Average? Wie viele Carries waren das? Ein Carry, oder?
Ein Carry, ja. 124er Average natürlich, ja. Ja, ist stark. Ich fand es sehr lustig, dass er einfach mehr gelaufen ist als die Patriots. Das beschreibt den Super Bowl, glaube ich, ganz gut.
Das haben aber vermutlich 95%, die den Super Bowl geschaut haben, um aufs Klo zu gehen oder Chips zu holen oder was auch immer, weil das war natürlich auch Teil der Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu Folge 1 nach dem Super Bowl, du hast es gesagt, wir schauen nochmal kurz zurück, jetzt ist dann Donnerstag, wenn ihr es hört, also mindestens mal Donnerstag, wenn ihr es hört, deswegen wollen wir es nicht zu ausführlich machen, ihr habt wahrscheinlich schon alles mitbekommen, es gibt zum Glück gar nicht so viele Coaching-News, trotzdem haben wir ein paar nochmal zusammengekramt und wir haben es bis zum Schluss aufgespart, wenn ihr euch erinnert, das war die letzte Folge vor Ende der letzten Staffel, das war Folge 73, da hatten wir noch Way Too Early Hot Takes. Also wo wir im Mai müsste es dann gewesen sein, sowas, oder?
Mitte Mai, ja.
Mitte Mai.
Special Release war das, ja.
Dass wir da nochmal in die Zukunft geschaut haben, wahrscheinlich sehr unerfolgreich in die Zukunft geschaut haben, mit unseren Way Too Early Hot Takes. Und die wollen wir jetzt uns nochmal anschauen, ob wir vielleicht irgendwie nah dran waren oder ganz weit weg waren, was auch irgendwie nachvollziehbar wäre. Und dann wollen wir noch so ein kleines Saisonfazit, glaube ich, ziehen, oder?
Ja,
genau. Zur Saison 2025. Aber so komm, lass nochmal Super Bowl. Also Glückwunsch an die Seattle Seahawks, 29-13 gegen die New England Patriots.
Super Spiel.
Muss man ehrlicherweise sagen, das war hochsouverän. Leider mit einer der schwächsten Super Bowls der letzten 10 Jahre. Da ist nur dieser Rams-Patriots-Super Bowl noch, glaube ich, in der Verlosung. War natürlich was für defensive Feinschmecker. Da gab es, glaube ich, wirklich viel zu sehen. Aber natürlich wollen wir an sich Punkte sehen. Und lustigerweise, es gab ja eigentlich sogar relativ viele Punkte.
Hinten raus,
aber trotzdem fühlt sich's an, oder?
Ja, hinten raus gab es dann nochmal ordentlich Punkte. Die Seahawks gewinnen 29-13. Falls ihr die Super Bowl-Sendung bei uns geschaut habt, ich hatte im Vorfeld 27-13 getippt. Also ich fühle mich wie ein Gewinner auch. Das wollte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich herausstellen. Muss aber auch sagen, was mich gar nicht, also ich finde, es war eben nichts für defensive Feinschmecker, weil ich das Gefühl hatte, vor allen Dingen die erste Hälfte, ich meine, du hast es kommentiert mit Roman und Nadine, ihr wart die ganze Zeit da drüber am Sprechen. Wir haben uns dauernd wiederholt, die US-Kollegen haben sich wiederholt. Es war ja ein defensiv geprägtes Spiel, ja, aber mir fehlte trotzdem die Intensität, die Härte, das Big Play der Defense. Es war einfach immer nur three and out, punt, three and out, punt,
ja,
three and out,
halt punt, gebraucht, punt,
field goal. Ja. Ja, das hat mich ein bisschen, das hat mich in der ersten Hälfte so ein bisschen, down werden lassen, ehrlicherweise. In der zweiten Hälfte mit dem Pick Six und so. Es muss ja nicht immer ein Pick Six sein. Aber es gab auch nochmal eine schöne Pass-Breakup von Gonzalez und so. Aber es war mir insgesamt zu wenig intensiv. Auch wenn es ein defensives Spiel ist und ich mag defensive Spiele. Das war hier nicht so der Fall.
Na, ich glaube, da können wir den Seahawks aber nicht viel vorwerfen. Die haben ihren Turnover-Battle 3-0 gewonnen. Damit das einzige Team jemals, das ohne einen Turnover durch die Playoffs marschiert ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für mich tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Story bei diesem Super Bowl war dann doch wiederum die erneut schwache Offense bei den Patriots und Drake May hatte sehr wechselhaftes Spiel, der war nicht wirklich gut, allein auf May jetzt zu schieben, wäre auch zu einfach, auch zu sehr auf die, also natürlich war die O-Line ein großer Faktor, weil sie wirklich schwach war, aber auch das als einziger Faktor wäre auch zu billig. Ich war enttäuscht von Josh McDaniels, dass es so unkreativ daherkommt mit 2 Wochen Vorbereitungszeit, keine Screens. Laut PFF gab es einen Screen. Kein Quick Game, keine Jumbo Packages, die ich zum Beispiel vermutet hätte, um diese starke D-Line der Seahawks irgendwie mal einzubremsen. Nix dergleichen. Die haben am Anfang nochmal geblitzt, was sie eigentlich nicht machen. Am Ende war jetzt die Blitzrate auch gar nicht so hoch. Also Next Gen Stats hat sie bei 13%, PFF dann immerhin bei 20%. Das wäre ein bisschen mehr. Aber die haben dann mehr irgendwann nicht mehr gebraucht, weil sie auch so mit ihrem Foreman Rush genug Druck hinbekommen haben. Und das war dann eigentlich schon die Geschichte schnell erzählt. Dass die Patriots nie offensiv auch nur ansatzweise in Flow gekommen sind.
Nee, genau, das war das. Es war gefühlt, ich meine, ihr habt ja auch drüber gesprochen, man muss sich Dinge erarbeiten. Die Patriots haben sich das gar nicht überhaupt nicht erarbeiten können und auch war mir auch viel zu unkreativ. Also ich finde, es gab viele, viele Plays, dann auch gerade in der zweiten Hälfte, wo Drake May irgendwie auch angefangen hat, leid zu tun, ehrlicherweise. Nicht, dass der Pressure immer dauerhaft immens hoch war. Er war natürlich auch da von der Seattle Defense, aber ich hatte das Gefühl, er wusste nicht so recht, was machen wir jetzt, weil auch das Passspiel, was Roman im Vorfeld bei uns im Vorlauf angesprochen hatte, mit der Mitteldistanz, kurzen Distanz über die Mitte, das war ja auch gar kein Faktor. Also ihnen wurde eigentlich alles, was sie auch nur ansatzweise mal in den Playoffs gegen andere gute Defenses, das müssen wir schon nochmal im Hinterkopf behalten, gezeigt haben, weggenommen. Und dann wird's halt eben schwer.
Ja, und da haben wir auch drüber gesprochen, was sind so, also es gibt nicht viele, aber ein paar Schwachpunkte ist auch das falsche Wort, Punkte, wo man sie attackieren kann, die Seahawks. Also, dass May vielleicht ein bisschen scrambled, dass die
Runbacks so ins Receiving gemacht, ne, Game. Das war auch nur so einmal so ein richtiger Scramble dabei,
meine ich. So gut wie kein, also Design Runs de facto nicht stattgefunden. Dass du die Runbacks ins Receiving Game mit reinnimmst, Tight End, Hunter Henry, alles keine Faktoren und dann bist du halt am Ende des Tages irgendwie auch selber schuld, dass du halt dann relativ chancenlos daherkommst. May, das war natürlich eine Geschichte, der hat auch nie wirklich gut gespielt, der hatte dann auch schlechte Entscheidungen, aber die O-Line wird das große Rad sein, dass sie drehen werden in der Offseason, oder? Also diese linke Seite mit den beiden Rookies, Campbell, der wurde laut Next-Gen-Stats, hat er 14 Pressures zugelassen, eine Pressure-Rate von fast 27%. May war bei 53% seiner Dropbacks unter Druck, nur einmal in der Saison mehr und so viel haben sie dann nicht geblitzt, summa summarum. Ja, die Seahawks, sie haben geblitzt, aber gar nicht so viel. Campbell hat selber noch gemeint, der Left Tackle, er hat wohl mit einem Bänderriss im Knie jetzt auch die letzten Wochen gespielt, wobei es das alleine dann auch nicht erklären kann. Das wird spannend sein bei den Patriots. Mike Vrabel hat danach ja schon gemeint, klar ist auch in der Emotion, Campbell, der bleibt der Left Tackle. Wie er gesagt, wir werden Will nicht auf Guard Center, Tight End oder irgendwo anders hinschieben, aber das wird ein Thema sein. Klar werden sich Rookies in der Regel dann auch verbessern, also dann nicht mehr Rookies, aber im Laufe ihrer hoffentlich dann weiblichen Entwicklung 3 Jahre besser werden. Mhm. Aber das kann so gegen Top-Teams und Top-Defenses auf Dauer dann nicht gut gehen.
Nee, da bin ich komplett bei dir. Wird spannend zu sehen sein, was sie da machen, weil wir alle am Anfang der Saison das Gefühl hatten, das ist genau das, was sie adressiert haben, auch mit Campbell. Aber der war ja auch in den Playoff-Spielen davor. Ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, auch erzählt. Der Einzige, der ein bisschen geknickt war, vielleicht hing das auch mit der Verletzung zusammen, wo er übrigens auch ganz klar gesagt hat, das soll keine Ausrede sein.
Stimmt,
Zeugt natürlich auch da von seinem Kämpfergeist. Aber das sind die Themen für die Patriots. Gab ja auch viele US-Medien und auch Podcaster, die ich gesehen habe, die ziemlich steil gegangen sind und gesagt haben, die haben überhaupt nichts, auch nur ansatzweise Schritt 1 in eine neue Dynastie gemacht. Sie hatten Glück, sie hatten einen schlechten Schedule, sie haben ein paar Spiele glücklich gewonnen und dann muss man die Kirche auch mal im Dorf halten. Wenn man den Super Bowl als Einzelnes sieht, gebe ich denen, die das sagen, sogar ein Stück weit recht, aber es ist trotzdem ein junges Team, es ist trotzdem Coach of the Year, Mike Vrabel. Da geht dann trotzdem was, aber ich glaube, mit diesem Erkenntnis aus dem Super Bowl sind wir alle der Meinung, dass sie doch nochmal ein bisschen mehr verbessern müssen, als wir es vielleicht vor dem Super Bowl gedacht hätten.
Ja, man muss schon auch einfach sagen, die NFC war der stärkere Pfad.
Auch das, ja.
Ich glaube, selbst wenn es die Seahawks nicht gewesen wären, angenommen die Rams sind, die hätten es auch gewonnen. Lass es die Eagles sein, die Packers, die hätte ich alle stärker eingeschätzt, so wie sie sich auch dann auch gegeben haben. Von dem her, dass es am Ende einer aus der NFC ist, ist jetzt nicht so überraschend. Die Seahawks, muss man ehrlicherweise sagen, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Respekt dazu. Dazu habe ich auch einen leichten Banger noch mit dabei, und zwar einen Ton aus unseren Previews. Wenn du dich erinnern kannst, haben wir ja zu jedem Team was gemacht und ich sag mal so, meine Einschätzung zu Seattle. Naja.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Defensive, die wird sich steigern, haben wir jetzt ausgeführt, wird Top 10 sein. Ich glaube, also da bin ich überhaupt nicht überrascht, wenn es so wäre, weil mit McDonald muss es eigentlich auch die Erwartung sein. Aber die Offensive wird dann alles mit dem A-Punkt-Punkt einreißen.
Schön.
Ehrlich gesagt, selbst der Defensivpart ist schlecht. Top 10 waren sie ja schon, aber da waren sie noch viel, richtig. Viel weiter vorne.
Also ich sag mal so, das konnte ja keiner erwarten. Aber Sam Darnold hat dich aber sowas von Lügen gestraft. Ne?
Ja, komm, wenn du schon so ansprichst, weil Sam Darnold muss noch kurz ein Thema sein. Das war mal deine Einschätzung von vor ein paar Monaten zu zwei Spielern. Sei mal gespannt.
Oh nein. Meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, vielleicht auch, weil ich ihn letzte Saison viel verteidigt habe, während sich mein Kühlschrank meldet. Ich hoffe, ihr hört es dann nicht. Der macht mir irgendwelche Eiswürfel. Dass Sam Darnold einschlagen wird bei den Seahawks. Der Safety-Rookie Nick Amon-Rory, Klammer auf, geiler Spieler, Klammer zu. Gestern ein fettes Play im Training. Pick 6 gegen Jalen Milroe. Ich geguckt, ja gut, das war jetzt nicht so richtig geil, ne? Da sind wir wieder beim Training Camp, aber es war halt ein Play, es war eins, wo er sich anmeldet. Das wird ein spannender Spieler sein, diese Secondary der Seahawks generell.
Podcast war geendet, ich gehe nach Hause. Takes nochmal rausgeholt, die in der Vorschau bei dir nicht so Mist waren wie von den Giants.
Ja, komm, jetzt lass das mit den Giants sein. Das Hot Take ist
den habe ich auch noch vorbereitet. Nein, Spaß.
Nein. Ja, die Giants hatte ich ein bisschen weiter oben. Das nur mal für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Aber geil,
ich freue mich. Alle sich
mal richtig lag, Leute.
In der Offseason haben mit dem, weil da muss ich zusagen, das habe ich weggeschnitten, habe ich danach auch gesagt, ja, Amon Worry sehe ich auch, also nicht wortwörtlich, aber den hatten, glaube ich, einige schon früh dann erkannt, dass das echt ein spannender Typ sein könnte. Aber Respekt, Sam Darnold, da bist du echt einer der wenigen gewesen, der das Gefühl hatte.
Ich dachte eigentlich, weil ich kann mich dann immer, du kennst mich jetzt ja auch, ich kann mich doch nicht mehr erinnern, was ich im Mai gesagt habe.
Ja, das war Juli, Anfang August dann.
Genau, das war im August,
hätte ich trotzdem auch nicht mehr gewusst, was ich gesagt habe.
Keine Chance. Aber geil, freue ich mich tatsächlich, dass ich da mal richtig lag mit etwas. Ich dachte eigentlich, weil Hintergrund ist der, Christoph hat mir schon gesagt, das kommen heute zwei Sachen, von denen ich nichts weiß. Und das waren jetzt diese beiden Einspieler.
Eigentlich könntest du es wissen, aber du hast halt
ein kurzes Gedächtnis. Ja, aber ich kann mich halt nicht dran erinnern. Genau. Sam Darnold, ich sag mal so, du hast gedacht, die Offense wird kacke sein. Mich hat das ja nie überrascht, dass die so gut
sind. Nee, du hattest die auch als Nummer 1 Seed getippt.
Genau,
Ja, ich hatte ja sogar, das war auch noch mein Take obendrauf so quasi, ich sehe sogar die Chance, dass sie Letzter werden in der Division. Auch das war meilenweit von entfernt. Hm. Ja, Sam Darnold, vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Worte zu ihm verlieren. Für den freut's mich brutal. Der hat jetzt auch kein Megaspiel gehabt, brauchte es aber am Ende des Tages gar nicht, weil das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich die Überschrift über diese Seahawks-Saison. Überragende Defensive, die dann ausreicht mit einer, ich nenne es mal mittelmäßigen, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber mittelmäßigen, soliden Offense Spiele zu gewinnen. Und das haben sie jetzt mal wieder hinbekommen. Klar, gegen die Rams hat Darnold dann entschieden. Da war die Defense nicht so stark, weil das einzige Team war, gegen die sie nicht immer gut aussahen. Aber ansonsten, Respekt. Einfach nur Respekt.
Total. Mich freut es auch sehr, sehr, sehr. Ein unfassbar bodenständiger Typ, auch im Nachgang. Das hat mir wirklich getaugt. Bei ihm muss ich sagen, auch wenn ich dieses Hot Take am Ende des Tages oder diesen Take in der Preview hatte, dass es so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Es wurde ja auch seit der Bye Week oder seit Woche 11, 12 insgesamt ein bisschen schwächer um diese gesamte Offense. Aber, und das ist genau der Punkt, den du auch ansprichst, durch diese starke Defense mussten sie ja die Offense nur punktuell quasi gut einsetzen. Und das haben sie dann getan. Entscheidungsfindung gut, Turnover in den Playoffs abgestellt, hast du vorhin schon mal kurz erzählt. Das ist etwas, wo ich auch sagen muss, Hut ab vor der Leistung. Ja. Und genau das eingetreten, was wir Anfang der Playoffs nach dem San Francisco-Spiel oder vielleicht sogar auch schon in der Regular Season nach dem Rams-Spiel gedacht haben, egal wer da kommt, sie werden es schwer haben mit den Seahawks, mit dieser funktionalen Offense. Das klingt ja immer so, dass die einfach nur funktioniert, aber mehr muss sie auch nicht.
Und, ist auch absolut ausreichend, weil so ein bisschen erinnert es mich schon zum Beispiel, was die Eagles auch letztes Jahr hatten. Da war die Offense jetzt vom Star-Potenzial her wahrscheinlich nochmal dichter besetzt, aber da war die Offense jetzt auch nicht überragend. Da war es eine wirklich gute Defense, wobei die Seahawks-Defense nochmal besser war als das, was die Eagles letztes Jahr hatten. Aber auch da war erstmal deine Defense, gewinnt dir eigentlich primär mal die Spiele, wenn deine Offense es nicht völlig verkackt. Das war bei den Seahawks sehr, sehr häufig der Fall. Das hängt dann auch mit Darnold zusammen. Das hängt auch mit dem Cooper Cup zusammen. Jackson Smith und Chick war, der hatte 4 Catches für 27 Yards im Super Bowl. War überhaupt nicht wichtig. Also im Sinne von, das hat sich nicht negativ ausgezahlt. Er war natürlich schon wichtig. Ja, Respekt, wirklich großes Kompliment, dass sie das dann so souverän gezogen haben. Und der MVP, Kenneth Walker, am Ende wird es dann meistens keiner aus der Defensive. Ich glaube, der letzte war auch Von Miller von den Broncos vor über 10 Jahren. Kenneth Walker war aber der offensiv der beste Spieler war. Insgesamt der 8. Running Back, der MVP im Super Bowl wird. Der erste seit Terrell Davis 1998 für die Broncos damals gegen die Packers. Der hatte da 30 Carries, 157 Yards, 3 Touchdown. Und Walker mit 27 Carries, 135 Yards, kein Touchdown, aber trotzdem sehr, sehr starke Vorstellung.
Absolut. Und damit das Ganze jetzt nicht ausufert in Selbstbeweihräucherung, kann ich an der Stelle trotzdem euch mitgeben, ich habe den Kollegen von NFL Deutschland kurz vorm Super Bowl Start, vor der Super Bowl Sendung gesagt, auf die Frage, wer MVP wird, gesagt, Kenneth Walker mit 117 Rushing Yards. Lag ich knapp daneben, ja, 17 weniger als oder 17 mehr als von mir, aber damit genug, Christoph, wir haben trotz Super Bowl und nochmal Glückwunsch an die Seattle Seahawks, einiges abzuarbeiten und einer von den Seahawks ist ja auch Thema.
Die News.
So ist es. Clint Kubiak, das war jetzt, glaube ich, relativ klar. Vor allem hat das, glaube ich, dann danach in dem Post-Game-Interview gleich gesagt. Wird neuer Head Coach der Las Vegas Raiders, wie erwartet, unterschreibt jetzt für 5 Jahre. Spannend bei den Raiders, wirklich so ganz... Also er hat einen super Job gemacht, aber ich bin gespannt, wie er als Head Coach ist, weil er jetzt auch kein Lautsprecher-Typ ist. Mhm. Das ist so ähnlich wie, kann er natürlich auch noch in der Mike LaFleur bei den Cardinals. Das sind dann sehr clevere Offensive-Coordinator, aber als OC im Vergleich zum Head Coach hat man halt dann doch nochmal weniger zu tun, was die Außendarstellung anbelangt und bin ich sehr, sehr gespannt. Aber für die Raiders sind die Zeiten der Ausreden vorbei, weil letztes Jahr konnten sie ja noch sagen, ja, wir wollten eigentlich Ben Johnson, deswegen haben wir Pete Carroll dann genommen, unser Ersatzmann. Jetzt haben sie ihren Nummer 1 Wunschkandidat bekommen. Das sollte jetzt mal was werden bei Las Vegas.
Absolut, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, weil wenn man nur diese Offense betrachtet, die haben den Nummer 1 Pick, es wird Mendoza sehr, sehr, sehr wahrscheinlich werden als neuer Quarterback. Bin ich immer vorsichtig, komme im Laufe der Monate noch drauf zu sprechen, natürlich im Draft, wie man oder was man von so einem Rookie-Quarterback erwarten darf, aber über 90 Millionen Cap-Space, die haben Genty als überragenden Rookie-Running-Back, der in sein zweites Jahr geht, Brock Bowers, Tight End, die haben da schon vieles zur Verfügung. Aber ich bin auch bei dir, ehrlich, selbst dieses Interview, ich glaube, da war sein Kind mit auf dem Platz und klar, es ist kurz nach dem Super Bowl, aber auch da habe ich mir die Frage gestellt, also so sprachlich begabt scheint er mir aktuell noch nicht zu sein. Er
ist kein Menschenfänger.
Und bei der Pressekonferenz war das auch eher sehr steril, wäre zu viel gesagt. Der ist schon einer, der lacht, der auch irgendwie was vermittelt. Aber, und das ist das, was du sagst, und ich glaube, ich habe das vor einigen Monaten mal gesagt, dass bei den Raiders brauchst du so einen Mix aus wirklichem Football-Brain, was er sein kann, aber auch Antonio Pierce. Sage ich immer wieder als positives Beispiel, auch wenn er am Ende gescheitert ist. Aber der hatte von Tag 1 als Ex-Spieler, als Menschenfänger, als Motivator am Ende des Tages den Locker-Room immer zu 100% hinter sich. Und das brauchst du eben auch. Und Clint Kubiak wird viele Leute hinter sich bekommen. Auch ein Max Crosby, mit dem er schon gesprochen hat. Mal gucken, ob das dann so auch kommt. Aber so ganz überzeugt bin ich da noch nicht. Aber wir werden sehen.
Also er hat jetzt das Seahawks-Laufspiel in Schwung gebracht. Das ist vielleicht eine gute Nachricht für Ashton Genty. Weil ja, die Saison ja nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Das lag aber eben, glaube ich, viel an Coaching, O-Line, blablablub, da fangen wir jetzt nie wieder mit allem an. Das ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.
Ich wollte gerade schon anfangen, aber lassen wir das,
Nochmal Thema. Clint Kubiak, ich meine, das war eine tolle Saison. Letztes Jahr waren es, 2 gute Spiele mit den Saints, wo wir schon gesagt haben, was wird das denn Wunderbares? Im Zweifel für den Angeklagten. So sagt man, glaube ich, in Las Vegas dann auch. Nee, jetzt ist es ist ihre Wunschlösung. Die werden sich dabei was gedacht haben. Er kommt als Super Bowl Champion, weil Mike McDonald ist jetzt auch nicht sofort den, wo ich sage, boah, das ist ein absoluter Menschenfänger, aber dem war halt klar, dass der auf der defensiven Seite eine unfassbare Qualität hat. Schau mal, wie gut das dann bei Clint Kubiak wirklich ist als Head Coach.
Ja.
Dann sind jetzt alle Head Coaches, also alle Posten besetzt, oder? Muss ich gerade selber überlegen.
Ja.
Das war der letzte,
gell? Das hat noch gefehlt und es war ja schon ein offenes Geheimnis.
Genau.
Super Bowl wurde es ja noch nicht offiziell, aber genau so ist es. Dafür ist woanders wieder ein Posten frei geworden, auf der Coordinator-Position tatsächlich. Und wir haben es letzte Woche schon angesprochen, jetzt ist es offiziell. Jim Schwartz hat die, hat hingeschmissen sozusagen. Die Cleveland Browns verlassen, der Defensive Coordinator, kommt ein richtig guter Defensive Coordinator meines Erachtens auf den Markt. weil er einfach überhaupt nicht damit einverstanden war, dass nicht er, sondern Todd Monken Headcoach geworden ist, da auch nicht involviert gewesen ist in der Suche. Es hieß wohl, er wäre natürlich auch trotzdem bereit gewesen, mit einem anderen Headcoach zusammenzuarbeiten, aber er wurde ihm einfach vor die Nase gesetzt, ohne vorher in Kenntnis gesetzt zu werden und verlässt jetzt das möglicherweise sinkende Schiff. Immer noch, finde ich, eine sehr, sehr gute Defense, die man da eigentlich hat, mit Jim Schwartz immer einen guten Job gemacht. Jetzt mit einem neuen Schwung, mit ein paar Rookies auf beiden Seiten, müssen sie sich da neu aufstellen. Das kann nur Schlechtes bedeuten für Cleveland.
Bin ich echt auch mal wieder overwhelmed von den Browns, wie sie das wieder geregelt haben. Also es ist wirklich
super.
Was soll ich noch sagen? ja, es ist so. Machen wir weiter. Chicago Bears finden einen Offensive Coordinator in den eigenen Reihen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass Declan Doyle jetzt Offensive Coordinator bei den Ravens ist. Sie befördern ihren Pass Game Coordinator, Press Taylor, der letztes Jahr kam, war davor drei Jahre Offensive Coordinator bei den Jaguars. Da war es erst richtig gut mit Platz 10 Offense, dann Platz 13 und dann nur noch Platz 25. Da hat man sich dann getrennt. Playcaller bei den Bears wird weiter Ben Johnson sein. Quasi 1:1 Austausch. Taylor übernimmt für Doyle, aber eben kein Playcalling.
Genau. Ist eigentlich, glaube ich, nur, der darf nur seine Signatur ändern in der E-Mail und das war's wahrscheinlich.
Ja, genau. Mehr Geld, aber so wahrscheinlich sagen. Ja, wenn Ben Johnson dein offensives Mastermind ist, dann
eine interne Beförderung fertig.
Genau. Ist es was fürs Sparkassen-Knackskonto und für den Briefkopf und für die Mail-Signatur.
Ganz genau, ja. So, dann bin ich gespannt bei der nächsten Personale, was du sagst, weil da haben wir uns privat schon mal zumindest zwischen Tür und Angel kurz unterhalten. Nathaniel Hackett ist back in die NFL, wobei er war ja eigentlich nicht weg, aber jetzt wieder prominenter, ist bei den Arizona Cardinals der neue Offensive Coordinator. Wissen wir alle, war eine Zeit lang bei den Packers Offensive Coordinator, dann auch bei den Jets mit Aaron Rodgers zusammen, zwischendurch mal Head Coach bei den Broncos für ein paar Monate, auch mal bei den Bills gewesen, meine ich. Bin gespannt, was du sagst. Also ich, eigentlich hat er doch, gut, bei den Jets hat das irgendwie jeder, aber verbrannte Erde hinterlassen, oder sehe ich das falsch?
Ja, bei den Jets war er ja Nachfolger von Mike LaFleur, als der dann entlassen wurde. Da wurde Hackett dann der Nachfolger, das müsste 2023 gewesen sein.
Ja.
Ich weiß noch nicht, woher jetzt diese Connection kommt, wahrscheinlich über Familie LaFleur.
Ja, er war ja zuletzt Defensive Analyst, also quasi.
Genau.
Video, war bei den Packers schon wieder. Analyst bei den Packers jetzt, ja.
War ja davor dann auch schon, du hast gesagt, von 2019 bis 2021 Offensive Coordinator bei den Packers eben unter LaFleur dann auch, war dann sehr unerfolgreich Head Coach von den Broncos, war dann auch mal bei den Jets auch nicht so erfolgreich, aber das hast du schon gesagt, das gilt für mehr oder weniger jeden. Was rausstreicht aus dem Lebenslauf.
Ja, war der bei den Jets nicht auch kurz Interims Head Coach? Oder habe ich das falsch im Kopf? Das war doch die Zeit, wo irgendwie alle entlassen worden sind und erst dann da geblieben oder so?
Nee, glaube ich nicht, tatsächlich.
Falsch liege. Ja, okay, dann habe ich das falsch im Kopf.
Deswegen, Mike LaFleur wird bei Bruder Matt LaFleur mal nochmal nachgefragt haben, ob das passt. Mike LaFleur ist dasselbe wie bei Ben Johnson. Das ist der offensive Playcaller bei den Cardinals. Von dem her, ich war ehrlich gesagt schon überrascht, als ich den Namen gelesen habe. Aber spricht dann vielleicht auch so ein bisschen für das Ranking, das Standing von Hackett, dass er eben OC wird ohne Play-Calling-Duties, weil wahrscheinlich dann der Ruf mit Broncos, mit Jets doch so ein bisschen gelitten hat, dann gelinde gesagt.
Und das finde ich wieder spannend, weil wenn ich mich auch richtig erinnere, war das Play-Calling ein Thema, zumindest in der Jets-Zeit. Und er jetzt ohne Play-Calling könnte, finde ich, wieder irgendwann im Laufe der Monate ein selbstgemachtes Problem hervorbringen. Weil ich glaube, Hackett ist anders als jetzt Press Taylor, den wir gerade besprochen haben, von der eigenen Wahrnehmung her, als auch vom Engagement her nochmal ganz anders der Playcalling machen wollen würde. Darf er jetzt aber nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass das so Woche 7, 8, 9 Thema wird.
Also ich bin auch gespannt, was LaFleur da vorhat, also Mike LaFleur. Das werden wir wahrscheinlich in ein paar Wochen vielleicht ein bisschen genauer alles sehen können. Aber ich finde es auch ein spannendes Hiring, das ich so nicht unbedingt gerechnet hätte, sage ich ganz ehrlich. Weil es eigentlich jemand ist, der so Playcalling-Duties auf der Habenseite hat.
Genau. Wir werden es beobachten. Dann haben wir noch bei den Pittsburgh Steelers auch einen neuen Offensive Coordinator und zwar Brian Angelico. Nicht Francelico, Leute. Nicht das Getränk, sondern Angelico.
Ja, genau. Angelico.
Angelico.
Richtig schön amerikanisch.
Okay, sorry. Brian Angelico.
A little bit of Texas.
Genau. Der war einige Jahre oder ist seit einigen Jahren schon in der NFL vorwiegend als Tight End Coach unterwegs gewesen. Haben es mir jetzt nochmal aufgeschrieben. Unter anderem bei den Bucks, bei den Browns, bei den Packers, bei den Washington Redskins damals noch, bei den Panthers und zuletzt auch Tight End Coach 3 Jahre bei den Vikings und war vor ewigen Zeiten, vor 20 Jahren schon mal in Pittsburgh, kommt quasi zurück und ist jetzt neuer OC.
Genau, über den kann ich ganz wenig sagen. Auch da, McCarthy wird offensiver Playcaller sein. Die beiden haben zusammengearbeitet, 16 bis 18 in Green Bay, als er da eben schon Titans Coach war. Ja, das ist jetzt das Großreine machen, beziehungsweise das Neueinstellen bei McCarthy. Das ist der 10. neue Coach, den er in seinen Staff sich holt. Aber ich kann ganz wenig dazu sagen. Playcalling ist eh bei McCarthy. Deswegen auch da. Ja, das ist ein OC, aber das Playcalling hat der Head Coach. Ja.
Eins muss ich korrigieren, war Pittsburgh College, wo er war vor 20 Jahren, nicht Steelers. Das hatte ich mir falsch aufgeschrieben.
Genau. Als Spieler meinst du oder als Coach?
Nee, als Coach, im offensiven Analyst. Aber der war nicht bei den Steelers, sondern im Pittsburgh College 2006. 53 Jahre alt und jetzt neuer OC. So.
Und dann haben wir noch keinen Offensive Coordinator, aber einen, den wir, also ist eine Position, den wir sonst wahrscheinlich nicht so prominent angesprochen hätten, wenn ein O-Line-Coach geht, aber die Eagles verlieren ja ihren legendären O-Line-Coach, Jeff Stoutland. Das kam für mich jetzt schon überraschend. Ich glaube, dass es irgendwann mal passieren wird. Vor allem jetzt mit den vielen OC-Wechseln. Du hast einen neuen Offensive Coordinator mit Sean Mannion, der wird einen anderen Stil reinbringen. Die Offense wird anders ausschauen. Stoutland war seit 2013 der überragende O-Line-Coach. Ich nutze gerne nochmal das Wort, war auch fürs Run-Game ja verantwortlich. Und ich glaube auch, dass da dann so ein bisschen en Detail das Problem lag letztes Jahr. Das Run-Game war nicht gut. Da soll es auch Spannungen gegeben haben mit Sirianni, mit Petullo vielleicht dann auch, weil sie ja während der Saison das Run-Game so ein bisschen verändert hatten, ohne ihn aber mit einzubeziehen. Und das kam, glaube ich, nachvollziehbarerweise bei so einem erfahrenen, erfolgreichen, überragenden Mann nicht gut an. Dass er jetzt wahrscheinlich von sich aus auch gesagt hat, wisst ihr was, jetzt ist auch gut, der wird wohl keinen neuen Job erstmal annehmen.
Ja.
Ja, aber da fehlt dann schon bei den Eagles echt so eine Koryphäe eigentlich fast schon.
Ja, weil es auch die Unit war, die über die letzten Jahre mit die erfolgreichste war, ne, des Teams. Also wenn man mal jetzt immer mal wieder Defense oder so rausnimmt, aber das war schon à la Bonheur, würde man glaube ich sagen, was sie da gespielt haben.
Ja, und dass die O-Line vielleicht nicht gleich mehr auf Top-Niveau ist, wenn ein Kelsey dann weg ist, andere Spieler verletzt sind, Lane Johnson halt eigentlich das ganze Jahr über irgendwas hatte. Ja, ich glaube, das werden die Eagles merken. Auf der anderen Seite, ich verstehe es dann irgendwo, Sean Mannion, wenn du einen ganz anderen Ansatz mit reinbringst, dann machst du es auch auf deine Art und Weise, das verstehe ich dann schon auch irgendwo. Aber das wird für Sirianni jetzt auch wieder so eine Komponente sein, wenn das jetzt nächstes Jahr in die Hose geht und alles, was nicht Super Bowl ist, ist wahrscheinlich in die Hose gehen.
Mhm.
Ja, könnte sein, dass die Headcoach-Stelle echt frei wird.
Ja, schauen wir mal. Die Eagles, auch Thema bei dem ein oder anderen Trade-Gerücht oder Spielergerüchte, die es jetzt schon gibt. Natürlich werden wir euch im Laufe der Free Agency immer auf alles aufmerksam machen, auf dem neuesten Stand halten. Aber die Eagles sind wohl Favorit auf einen möglichen Trade, wenn es um Raiders Max Crosby geht. Vorhin ist der Name schon mal kurz gefallen. Clint Kubiak hat gesagt, dass er sich mit ihm schon auf eine Tasse Kaffee oder Tee, glaube ich, war es. Ist ja auch egal. Weiß nicht, wie viel Würfel Zucker, aber ist ja wurscht, getroffen hat und das auch weiterhin tun wird. Natürlich wird jetzt nichts bestätigt, auch nichts passieren, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, dass Max Crosby nun jetzt doch die Raiders verlässt. War natürlich sehr, sehr sauer, wie er mit ihm umgegangen ist, auch wegen Pete Carroll, brauchen wir nicht mehr drüber reden, Stichwort Knieverletzung, IR und so weiter und so fort. Das Einzige, warum ich da nicht dran glaube, ist, weil Max Crosby, der würde gerne, glaube ich, was gewinnen, aber jetzt ist halt wieder ein Umschwung da, wieder etwas Neues, wo er bei den Raiders Hoffnung schöpfen kann. Und er hat immer gesagt, ich werde immer ein Raider sein. Deswegen, glaube ich, ist dieses Gerücht wieder mal heiß gekocht. Am Ende bleibt er einfach. Aber die Eagles sollen favorisiert sein in dieser Personalie.
Ja, Crosby könnte schon noch eine Aktie werden. Persönlich sehe ich ihn jetzt Stand Mitte Februar auch weiter bei den Raiders. Aber so ganz erstaunt wäre ich nicht, wenn es irgendwann mal heißt, Blockbuster-Trade, Max Crosby geht zu XYZ.
Weil die könnten natürlich viele, viele Picks bekommen, ein bisschen Capspace bekommen und das dann nochmal in den Umbruch, in dem sie sich ja befinden, investieren die Raiders. Ne? Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Also einfach aus geschäftlicher Sicht würde ein Max Crosby-Trade Sinn machen, weil dann kriegst du halt ein paar First-Rounder wahrscheinlich.
Alles so ein bisschen komisch, weil du Chanty so hochpickst, dementsprechend ist er teuer Running Back, du willst ja nicht so einen teuren Running Back dann, also mit Bowers darfst du eigentlich auch nicht verschwenden. Klar, holst einen neuen Quarterback jetzt vermutlich.
Absolut.
Ich bin sehr gespannt, wo die Richtung der Raiders hingeht. Ist echt eine spannende Truppe für die nächsten Jahre.
Wie jedes Jahr.
Ja, aber nicht heute. Ein paar so Spielergerüchte, ohne da jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen und alles abhandeln zu wollen. Die Cardinals, jetzt haben sie ja seit letzter Woche einen neuen Headcoach, könnten sich von Kyler Murray trennen. Ist jetzt auch schon was öfter mal rumflog im NFL-Kosmos. Tua und die Dolphins könnten auseinandergehen. Das ist wahrscheinlich mit am heißesten. Auch die Falcons könnten sich von Cousins trennen. Auch das halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Matt Ryan hat zwar schon gesagt, dass Penix nicht automatisch die Nummer 1 ist auf der Quarterback-Position, Aber Cousins wird es, glaube ich, nicht sein. Um einen Neustart anzufangen, wird es dann vielleicht eine dritte Person sein. Vielleicht holen sie auch wieder ganz früh einen Quarterback, auch wenn ihr First-Rounder ja weg ist. Aber dass sie sich mit irgendwas Komischem hochtraden lassen, was auch immer, keine Ahnung.
Das wird noch, ja, wir werden sehen. Dazu Clevelands Tight End Njoku, der sehr wahrscheinlich nicht bei Cleveland verlängern wird oder zu 99% nicht verlängern wird. Ist für mich eine spannende Personale, wenn der auf den Markt kommt. Finde ich nach wie vor einen sehr, sehr guten Tight End, auch wenn er insgesamt ein bisschen nachgelassen hat, aber dem wurde von Fannin der Rang ein Stück weit abgelaufen. Mal schauen, wie es bei dem weitergeht.
Ja, und George Pickens, heißer Name bei den Cowboys, der wird wohl, was halt die Cowboys so machen, gefranchise-tagged. Dann kriegt er, glaube ich, was habe ich gelesen, 28 Millionen oder sowas in dem einen Jahr. Irgendwie sowas, ist auch egal. Was aber nicht automatisch ausschließt, dass die Cowboys ihn vielleicht nicht noch traden oder sowas. Also die Cowboys werden in der Offseason auch wieder für Spaß sorgen. Natürlich alles sehr spät. Aber auf ihre Art und Weise umtriebig sein, dann zwei Tage vor Saisonauftakt.
Hört ihr dann in der Folge vor Woche 1, was da alles noch kommt. Und dann haben wir noch eine blöde Nachricht, ehrlicherweise. Wir haben sie auch mit reingenommen, weil er als Defensive Rookie of the Year nominiert gewesen ist. Atlanta Falcons Pass Rusher James Peters Jr., er hat für Schlagzeilen gesorgt jetzt in dieser Super Bowl Woche, weil er seiner Freundin irgendwie nachgestiegen ist, nachgefahren ist. Die hatten irgendwie Streit, schon häufiger vorgekommen auch, hat da mehrere Stoppschilder überfahren, irgendwelche Straßenregeln komplett missachtet, irgendwo abgebogen in der Einbahnstraße und so weiter und so fort. Da gibt es eine richtige Liste, was da alles dabei ist. Ist dann auch in das Auto reingekracht, die Polizisten kamen dazu, hat einen Polizisten auch leicht angefahren, irgendwie am Knie verletzt oder Oberschenkel und ist dann irgendwann festgemacht worden und muss sich jetzt da insgesamt 6 Anklagepunkten gegenüber verantworten. Uncool.
Ich habe nur aufgeschrieben, schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, schwere Stalking, schwere Körperverletzung eines Polizeibeamten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Ja, genau.
Ich komme jetzt auf 4, aber da kommt noch mehr wahrscheinlich dazu. Also man muss sich schon an
oder 6. Ja, die Kopf STVO fassen. Natürlich noch. Also
es ist schon wirklich manchmal.
Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt mit der Waffe, die er dabei hatte bei der Bedrohung, kommt auch noch dazu.
Ist wirklich unfassbar. Er wurde dann, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht Defensive Rookie of the Year. Gehen wir vielleicht die Awards schnell durch. Ja. Nur einfach, wir hatten es ja letzte Woche, was unsere Favoriten sind. Carson Swessinger ist es geworden, verdientermaßen. Wahrscheinlich, wenn die Saison ein bisschen länger gegangen wäre, wäre es Nick Emmanuel gewesen. Aber ich finde Swessinger von den Browns auch völlig in Ordnung.
Gute Wahl, ja.
Offensive Rookie of the Year, Tetteroa McMillan, hatten wir, glaube ich, letzte Woche beide auch gesagt.
Ja, habe ich sogar gefunden übrigens, wenn wir schon beim Beweihräuchern sind, in meinen Notizen bei einem Podcast von Kollegen von uns habe ich das gesagt, dass der für mich Offensive Rookie of the Year wird. Und ich lag richtig, aber war auch jetzt nicht so die Riesenüberraschung.
Offensive Player of the Year?
Ja,
Jackson Smith und Jigba.
Ja.
Den Defensive Player of the Year?
No-brainer.
Okay, ja. Myles Garrett.
Ja.
Den haben wir letzte Woche gar nicht besprochen. Protect of the Year, Joe Tooney von den Bears. Coach of the Year, Mike Vrabel. Ist es dann tatsächlich geworden? Ich meine, da haben wir gesagt letzte Woche, das ist so oder so der Richtige, da trifft es definitiv keinen Falschen.
Ja.
Dass dann doch Mike Vrabel ist. Ich war ein bisschen erstaunt, muss ich zugeben. Du warst erstaunt wahrscheinlich beim Assistant Coach of the Year, das ist Josh McDaniels, also der Kompagnon.
Der Super Bowl hat mich bestätigt, dass ich
Gott sei Dank wurde das vorher gemacht. Das war ja auch mein Tipp, Josh McDaniels.
Ja,
da haben die Patriots abgeräumt und MVP mit einer Stimme mehr. Es war dann Matt Stafford vor Drake May. Ich hatte zwar gesagt, May ist mein Favorit, aber Stafford wird es gewinnen. Genauso ist es passiert. Ja. Also da habe ich mich relativ bestätigt gefühlt, weil es auch irgendwo okay ist mit Matt Stafford.
Absolut, es ist mehr als okay, völlig verdient. Überragende Regular Season gespielt und auch angekündigt, dass er nächstes Jahr weiterspielt. Das kann man an der Stelle auch nochmal sagen.
Sag nicht zu viel, vielleicht kommt das später nochmal vor.
Werbung.
Ja, nach dem Super Bowl ist vor der neuen Saison, aber jetzt tatsächlich mal so ein bisschen freie Zeit, mehr Zeit ohne NFL-Spieler oder läuft mir eine Träne runter?
Ja, aber guter Punkt tatsächlich. Aber was machen wir jetzt in der footballfreien Zeit? Mehr Sport?
Gute Idee. Nee, sehr gute Idee. Ich meine, ich weiß nicht, wie es deiner Schulter geht. Die von Drake May kann sich jetzt in der Offseason auch ein bisschen kann sich auch ein bisschen erholen. Und für alle anderen Körperteile gibt es natürlich dann auch im Moment ein super geiles Angebot. Denn 8 Wochen gratis trainieren bei Fitness First, bei über 200 Standorten deutschlandweit, wird da für euch in der Nähe sicherlich was mit dabei sein. Wie ich so schön sag, Flo, auch in deiner Nähe sollte da was sein auf dem Land.
So ist es. Dazu gibt es für alle das HYROX-Training. Das kennt ihr schon, so eine Mischung aus Ausdauer und Kraft. Es gibt Kurse und natürlich auch die Ausstattung, dass jeder auch da individuell trainieren kann.
Von daher, bei Fitness First findet jeder das Richtige für seinen Körper. Abnehmen, Muskelaufbau, Wellness, Kurse, Community Feeling. Kurz und knackig, alles.
Werbung.
So, und jetzt gibt's die große Auflösung, was wir im Mai 2025 gesagt haben, wie viel Blödsinn mit dabei war. Jeder hatte 3 Hot Takes mitgebracht und in unserer letzten Folge vor der Pause zum Abschluss der Saison 2024. Willst du loslegen? Jetzt, was war einer deiner Hot Takes?
Jetzt ziehen wir mal eine Bilanz und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird nicht so gut laufen für mich oder für uns beide generell wie bei meinem Sam Darnold Take vorhin. Das kann ich schon mal sagen.
Das kann man definitiv festhalten.
Aber so ein bisschen will ich es mir noch schönreden. Mein erster Hot Take war aus Mitte Mai, die Rams klopfen am Super Bowl an. Und irgendwie haben sie es ja auch. Immerhin standen sie im Championship Game, oder? Ja. Kann man das gelten lassen?
Also wenn du wirklich gesagt hast, die klopfen am Super Bowl an, dann stimmt's ja, weil sie angeklopft haben, hat halt keiner die Tür aufgemacht.
Genau, es war keiner zu Hause. Ich habe halt schon gesagt, dass sie auch reinkommen in diese. Also die Überschrift bei meinen Notizen war, sie klopfen am Super Bowl an. In der Folge habe ich gesagt, sie ziehen in den Super Bowl ein. Haben sie jetzt
nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir genau in der Vorschau gesagt haben, aber ich weiß, dass wir beide bei den Rams relativ hoch waren. Da dürfen wir uns schon auf die Schulter klopfen, weil das war jetzt, glaube ich, nicht bei jedem. Also ich hatte, das weiß ich noch, als Nummer 2 hinter den Eagles in der NFC.
Ja.
Sie waren die Nummer 2 dann hinter den Seahawks, okay. Aber wir hatten die beide relativ hoch, da kann ich mich schon dran erinnern.
Und es hat sich auch im Laufe der Saison immer mehr und mehr bestätigt, ne, ehrlicherweise. Nur dann hinten raus hat sich das mal mit den Seahawks so ein bisschen verschoben. Aber sie waren ja ganz lange eigentlich das kompletteste Team der NFC oder der NFL im Allgemeinen.
Also Rams, jetzt wo Stafford ja nochmal gesagt hat, er bleibt ein Jahr länger, ja, die müssen wir nächstes Jahr schon auf dem Schirm haben, weil da geht's so ein bisschen um ja alles oder nichts, zumindest mit Stafford.
Ja.
Je nachdem, was sie halt danach dann machen.
Genau. Ein zweiter Teil davon ist, das habe ich als ein Hot Take damals in dieser Folge genannt, deswegen habe ich es bei uns in der Liste auch in die Klammer geschrieben, dass ich gesagt habe, die Bucks werden die beste Scoring-Offense haben. Das kam jetzt dann nicht so zustande tatsächlich, das war ein bisschen Griff ins Klo, da habe ich mit mehr gerechnet. Ich habe die Bucks sehr hoch gelobt.
Wo waren die am Ende?
Da fragst du mich jetzt, ich habe es nicht nachgeguckt, weil ich es nicht wahrhaben wollte. oder nicht, einfach nicht nochmal. Aber ich guck nebenbei mal, du kannst ja mal sagen. Aber
21 nach Yards, da waren sie, da war eine 2 zu viel vorne dran.
Ja, Moment, ich habe ja Scoring gesagt, jetzt bin ich gespannt. Aber
ach, Scoring?
Ja, Scoring.
Ich glaube, da wird es nicht so viel ausmachen, oder?
Warte, ich schaue nach. Mein Gott, das lädt jetzt wieder bei mir. So, Moment.
Ich hab da gerade offen.
Sehr weit unten.
18.
Ja, genau.
ja. Gut. Dann ist die 8 hinten dran halt falsch gewesen.
Ja, aber das hat auch mit den Verletzungen. Hätten sie die ganzen Verletzungen nicht gehabt, wäre mein Hottake natürlich eingetreten.
Ja, nein. Bugs war ich auch sehr hoch, aber nein.
Ja.
Vielleicht mein bester Hottake.
Ja.
Auch wenn es dann am Ende des Tages schon weit weg war, aber die Miami Dolphins werden zum ersten Mal seit 2013 wieder in den Top 3 im Draft picken.
Ja.
Und ja, sie sind am Ende jetzt an Position 11 im Draft. Ich finde aber schon, zumindest bis zur Hälfte der Saison, sah das echt nicht so schlecht aus. Die sind 1-6 beziehungsweise 2-7 gestartet, waren wirklich desolat. Dann waren es natürlich jetzt 5 Siege in den letzten 8 Spielen, auch mit einfacheren Gegnern. Klar ist der Hot-Take falsch, aber das würde ich schon, also ihr hört ja gleich noch die anderen beiden, das war mein bester Hot-Take und ich fand ihn jetzt nicht so beschissen.
Ich habe ehrlicherweise, ich glaube, das haben wir auch in der Hälfte der Saison einmal gesagt, das kam irgendwo mal auf, ich weiß nicht, ob hier oder auch privat, dass das sehr wohl eintreten wird, dass die Dolphins die Saison komplett an die Wand fahren und dann haben sie hinten raus noch ein paar Spiele auch überraschend ehrlicherweise gewonnen, weil ihr erinnert euch, ich hatte mal ein Spiel gegen die Falcons bei uns in der Konferenz. Ich bin komplett ausgerastet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man als Falcons da zu dem Zeitpunkt der Saison gegen die Dolphins verliert. Sie waren ein Schrottteam, das muss man so ehrlicherweise sagen. Sie haben hinten raus noch ein paar Spiele gewonnen und finde aber, auch wenn sie ein 11 picken, kann man dieses Hot Take von dir als ein Dreiviertel haken.
Ja, zumindest nicht ganz Quatsch, weil ich noch dazu das Addendum noch hatte, Tyreek Hill wird die Saison nicht in Miami beenden, das gebe ich mir, weil er verletzt war, aber ich hatte es anders gemeint, dass er getradet wird.
Ja.
Aber trotzdem bin ich mit dem Hot Take, also nennen wir es mal Hot Take, ist jetzt auch immer vielleicht ein bisschen übertriebener Ausdruck, aber mit dem kann ich eigentlich ganz gut leben.
Ja,
sehr wenn ich ehrlich bin.
Mit meinem nächsten kann ich nicht gut leben, das war dann wirklich ein Hot Take. Ich hatte Mitte Mai gesagt, dass von den Chicago Bears Caleb Williams oder Rome Odunze Offensive Player of the Year werden. Sie waren beide gar nicht erst nominiert. Das ist, glaube ich, dann die Antwort auf diese.
Rom Odunze war natürlich auch verletzt.
Der war viel verletzt, ja. Aber Caleb Williams trotzdem, das gebe ich mir insgesamt eine schöne
positive
Saison
Tendenz.
Für die Bears in die Playoffs gekommen. Also das war schon irgendwie eine coole Offense. Und der hatte auch tolle Plays, muss man sagen. Da hätte er schon eine Nominierung verdient gehabt, liebe NFL. Also was der da manchmal für Sachen rausgehauen hat, auch gegen die Packers, kann ich mich erinnern. Im Rückwärtsfallen und so. DJ Moore. Und gib ihm. Aber ja. Völlig ins Klo gegriffen mit dieser mit dieser Prediction.
Vielleicht nimmst du einfach auch wieder Vorlage für die neue Saison dann.
Ja, wir werden sehen.
Also ein Hottag steht damit schon fest
ja,
dann.
Ja, genau.
Im Mai 2026.
Wird nicht Rom und Hunze sein.
Ja, gut. Wie gesagt, der war natürlich auch ein bisschen verletzt, aber da war ja, die Offense ja, da wäre dann Swift wahrscheinlich sogar der bessere Kandidat gewesen.
Genau, ich habe mich halt von diesem Hype an mal wieder anstiften lassen hier mit 4000 Passing Yards und so weiter und so fort. Ich meine, er war nah dran, es haben wie viel gefehlt? 53, 57 Yards am Ende des Tages nicht für die so 4000, viel, ja. Aber naja, halt nicht auf Dunse.
Am Ende des Tages halt ein schlechter Hot-Take. Genau, lass uns dabei bleiben.
Ja, korrekt.
Auch einer bei mir war ich dann sogar weiter weg, als ich es gedacht hätte. Der war schon ein bisschen optimistisch. Während der Saison hatte ich mich mal ein bisschen geärgert sogar, weil, also mein Hot-Take war, es wird einem Spieler gelingen, 20 Receiving-Touchdowns zu erzielen dieses Jahr. Das ist ja bisher zwei Spielern in der NFL-Geschichte gelungen. Randy Moss, der mal 23 hatte mit den Patriots und Jerry Rice, der 22 hatte mit San Francisco. Ich hatte, das weiß ich noch, damals immer überlegt, mache ich entweder, es gibt einen Spieler, also einen Receiver, mit 20 Receiving Touchdowns oder einen mit 2000 Receiving Yards.
Ja.
Ich habe mich für die Touchdowns entschieden Jackson Smith und Chigba war ja tatsächlich auf Pace, das knapp zu schaffen, hat am Ende nicht geschafft, aber da dachte ich während der Saison schon, aber da ging es ja um Regular Season, war ja irgendwann auch mal Pace knapp, glaube ich, die 2000 Receiving Yards schaffen zu können, weil er am Anfang geisteskrank war, da dachte ich schon, oh, hätte ich den Take genommen, das wäre geil gewesen, weil die 20, also Receiving Touchdown Leader war dann Davante Adams mit 14. Der hat drei Spiele verpasst. Wenn man es hochrechnet, würde er auf 17 kommen. Dann wäre ich schon nah dran. 17 waren es auch. Ne? Genau, so wie letztes Jahr Chase. Ja. Das war ja meine Ausgangssituation, dass es einer, im besten Falle Chase, vielleicht schafft. Der hatte dann nur 8 dieses Jahr. Das war auch eher enttäuschend. Natürlich auch wieder die Ausfallzeit von Burrow. Mhm. Aber ja, muss ich sagen, mit 20 Receiving Touchdowns dann doch relativ weit weg.
Ja, weniger als im Vorjahr tatsächlich dann auch, muss man. Aber ich fand tatsächlich, könnt ihr gerne nochmal rein und in die Folge vom 15. Mai, die gibt's ja dann noch überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und auch auf der Plattform. Deine Begründung war sehr, sehr gut mit dieser Mehr-Passing-Liga. Also das muss man schon sagen.
Stimmt, das war damals,
Also die Argumentation war sogar viel weniger Hot-Take, als man es jetzt meinen würde, weil es 3 weniger Receiving-Touchdowns gab als letztes Jahr von dem besten Spieler. Aber ich fand die Argumentation sehr, sehr gut tatsächlich.
Davante Adams wäre echt spannend gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte, weil der hatte teilweise mal Spiele mit 3 Receiving-Touchdowns, 2 ebenso als Red-Zone-Threat und die Offense war ja schon gut. Wenn der einfach komplett fit gewesen wäre, ich hätte es nicht komplett ausschließen wollen. Der hätte noch 2, 3 verrückte Spiele gebraucht, keine Frage. Aber ich hätte es nicht ganz ausschließen wollen. Mein Bringer war ja an sich, dass es Chase ist, aber der war dann doch dieses Jahr weit weg. Da hat der T. Higgins ja, der war glaube ich bei 11, also der hätte sogar mehr.
Ja, ja, das war verkorkst bei Jamar Chase. Dann habe ich noch einen dritten Hot-Take von meiner Seite, der stimmt zu 50%. Mein Hot-Take war aus dem Mai, die Texans und die Vikings verpassen die Playoffs. Ich hatte damals in der Folge gesagt, kommen nicht oder erst sehr spät in die Playoffs. Christoph Stadler hat mich dann gemaßregelt und gesagt, das lässt er nicht gelten.
Ja, das ich muss ich es auch schon, jetzt nicht gelten, da werde ich jetzt wieder sauer.
Ich musste es, wenn dann schon vernünftig machen, hab dann gesagt, okay, gut, die Texans und die Vikings verpassen die Playoffs. Zu 50% hatte ich recht, die Vikings.
Ich wollte wirklich gerade sagen, das habe ich durchgehen lassen. Ich wollte es gerade sagen.
Und die Texans sind zwar in die Playoffs gekommen, aber ehrlicherweise irgendwo auch nicht. Das an der Stelle.
Oh, also, ich weiß nicht mehr, was war eine Vikings-Prognose?
Ach, da waren wir beide im...
Bei Texans, da hätte ich auf jeden Fall dagegen gesprochen, einfach aufgrund der Division. Vikings...
Texans hat das früher als beste Defense auch getippt und so auch recht behalten, also lange Zeit.
Das hätte ich als Hot-Take machen können. Wäre das als Hot-Take durchgegangen?
Ja.
Wobei Hot-Take... Nee.
Ja, ist nicht so richtig, ne. Aber ja, die Vikings war auch am Ende des Tages eine enttäuschende Saison. J.J. McCarthy und so weiter und so fort haben ja auch den GM entlassen, haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen.
Ja. No Donald, no Party. So einfach ist es. Aus. Ja, wissen wir seit Wochenende.
Und dein letzter Hot-Take hat auch mit Playoffs zu tun.
Ja, aber der war wirklich komplett für die Grütze. der war wirklich nix. Mein Hot-Take war ja, es gibt in jeder Conference maximal ein neues Playoff-Team.
Also 2 insgesamt.
Genau, ich hatte es ja so ein bisschen eigentlich darauf aufgebaut, dass es genau dieselben Playoff-Teams gibt wie 2024. Mhm. Dann meine ich ja, dass ich gesagt habe, dass die Niners mir dann Strich durch die Rechnung machen, weil ich sehe die in den Playoffs. Hatte da zumindest auch recht, deswegen musste ich so anpassen, maximal ein neues Playoff-Team. Ich habe es dann so begründet, weil ja seit vor allem auch dieses neue Playoff-Format ist. Es gab 7 neue, 6 neue Teams, dann mal 4 neue Teams. Jetzt waren es 6 neue Teams 6 in den Playoffs. Ja. Also in der AFC gab es 2 neue, da war ich zumindest einigermaßen nah dran, aber auch das war schlecht. Ja. Die Patriots und die Jaguars sind reingekommen für, was natürlich krass ist, die Ravens und die Chiefs.
Ja.
Und in der NFC dann, und das zeigt halt schon die Qualität da in den in der Breite auch, sind es 4 neue Teams tatsächlich. Carolina, Chicago, San Francisco, was ich gesagt hatte, auch Seattle für Washington, Tampa, Minnesota und Detroit. Das waren die Wechsel, was die Playoff-Teams anbelangt. Also das war ein miserabler Hot-Take.
Ja, aber am Ende haben wir uns gefreut, dass wir viele neue Playoff-Teams mal gesehen haben, glaube ich. Also
das stimmt, aber meine These war so ein bisschen, das pendelt sich jetzt ein. Nee, gerne so weitermachen, immer wieder Spektakel jedes Jahr, immer wieder Wechseleien. Den Hot-Take werde ich nie mehr rausziehen, den verbrenne ich jetzt dann.
Werbung.
Ja, das Saisonende ist da. Keine langen Footballabende, Footballnächte. In nächster Zeit kommt ja noch was. Wobei, Flo, der NFL-Draft im April ist ja gar nicht mehr so weit weg. Kann man eigentlich schon so ein bisschen mit der Essensplanung beginnen für den Draft? Weil, sind wir ehrlich, in der Nacht, ja, da muss alles penibel vorbereitet sein.
Absolut. Ich habe da wieder mal den heißen Tipp für dich. Was Gutes, Unkompliziertes, schnell zubereitetes Essen. Pizza. Und da habe ich was für dich und für euch. Die Original-Wagner-Pizza ist jetzt auch im zweiten Jahr offizieller regionaler Partner der Kansas City Chiefs. Und die Jungs und Mädels von Original-Wagner haben auch in diesem Jahr wieder eine tolle Sorte der Big City Pizza auf den Markt gebracht.
So ist es. Die Big City Kansas City Chiefs Edition Hotdog-Style mit einer einzigartigen Zutatenkombination. Also, es ist lecker belegt mit Würstchen, mit Essiggurken, mit Zwiebeln und was gehört zu einem Hotdog dazu? Verfeinert das Ganze mit einer leckeren Senfcreme und die Macher von Original Wagner haben sich da mal wieder von den Metropolen dieser Welt inspirieren lassen.
So ist es. Also, probiert unbedingt jetzt die neue Kansas City Chief Pizza von Original Wagner. Denn Original Wagner steht für Vielfalt, Innovation und Qualität.
Werbung.
Dann gehen wir in die Endzüge der heutigen Ausgabe und jetzt, wo die Saison ja quasi offiziell vorbei ist, also sportlich vorbei ist, es gibt noch Free Agency, es gibt noch den Draft, also wir werden noch viel zu besprechen haben.
Ja, Gott sei Dank.
Wir wollen noch so ein paar Abrisse machen. Flo, dein Team des Jahres 2025 in der National Football League.
Mein
ist
Team
es der Super Bowl-Sieger auch?
Das habe ich tatsächlich, als du diese Kategorien vorgeschlagen hast, erstmal danke dafür, als so ein Saisonfazit, finde ich sehr cool. Könnt uns auch gerne schreiben, was ihr habt. Gerne bei Instagram oder überall in die Kommentarspalten beim Podcast. Was ist euer Team des Jahres oder andere Takes aus dieser Saison? Und ich habe überlegt, Patriots wäre irgendwie die langweilige und logische Antwort oder auch die Seahawks vielleicht. Dadurch, dass sie beide nicht in den Playoffs waren, wie wir gelernt haben. Mein Team des Jahres sind aber tatsächlich die Denver Broncos.
Oh.
Die Denver Broncos haben mich vor allen Dingen mit dieser Defense überzeugt. Du weißt es, ich habe das, glaube ich, über Wochen, vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte, hier im Podcast jede Woche immer und immer wieder mal vorgelesen, erzählt. Meisten Sacks, Meister Pressure etc. pp. Nick Bonito, Zach Allen und wie sie alle heißen, selbst in der Secondary. Das war meine liebste Unit irgendwie für mich, Team des Jahres. Auch die AFC West gewonnen, die Chiefs quasi rausgenommen aus den Playoffs, wenn man so will. Auch wenn... Ja, auch wenn Bo Nix und die Offense mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat, sie ja ganz oft auch glücklich noch mit einem Sieg davongekommen sind. Das muss man auch sagen. Mit die meisten One-Score-Games oder die meisten Comeback-Wins auch dieser Liga neben den Chicago Bears. Trotzdem ist das für mich mein Team des Jahres, weil ich das Gefühl hatte, gut gecoacht, emotional gecoacht von Sean Payton mit seinem Bo Nix zusammen. Bo Nix, einer, der trotz Fehlern nie aufgibt, einen richtig guten Job macht und irgendwie ein geiler Dude ist. Die Offense mit so ein paar jungen Leuten hat mir gefallen, mit Cortland Sutton als Veteran und die Defense gerade schon erzählt auch. Deswegen sind die Broncos mein Team des Jahres.
Ja, und ich habe auch wirklich hin und her überlegt, wen könnte ich da nehmen, weil es bieten sich schon ein paar an, aber ja. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte die Seahawks halt unter Umständen als Letzter in der Division und die werden dann Super Bowl-Sieger. Das ist dann sogar noch mehr als unsere nächste Kategorie, deswegen ist es für mich das Team des Jahres, weil ich es halt so gar nicht erwartet habe und eigentlich auch die ganze Saison immer noch gesagt habe, wo sich schon herauskristallisiert hat, die oder die Rams werden normalerweise der Nummer 1 Seed sein. Ja, da waren die Niners auch in der Verlosung, da habe ich aber nicht so hundertprozentig dran geglaubt. Die waren einfach das ganze Jahr über so brutal gut und haben jetzt nicht irgendwie einen guten Lauf ab Dezember bekommen oder sowas. Nee, die waren das ganze Jahr über gut. Diese Defensive war eine auf jeden Fall mal Top-3-Defensive. Sam Darnold hatte ich es nicht zugetraut. Du warst der einzige Mensch auf diesem Planeten, der nicht für die Seahawks arbeitet und das so gesehen hat.
Sam,
deswegen
schreibt
Team
mir
des Jahres muss für mich tatsächlich dann Seattle sein, weil sie bei mir einfach so überhaupt nicht auf dem Radar waren.
Ja, Überraschung des Jahres haben wir ja auch gleich, aber ich bin da bei dir auch, glaube ich, weil Sam Darnold hatte die meisten Giveaways in dieser Saison. Und wann ist es ein Team des Jahres, wenn du diesen Zusammenhalt spürst, egal welche Seite? Sie haben ja auch in Mitte der Saison mit so ein paar Stolpersteinen, die haben sie einfach abgeschüttelt. Und das haben wir ja auch vom Super Bowl als auch von den Divisional Rounds schon gesagt, dass man das Gefühl hat, egal wenn sie als Gegner bekommen, sie schlagen die. Also sie wurden immer mehr im Laufe der Saison zu einem kompletten Team, trotz der Giveaway-Turnover-Thematik dieser eigenen Offense. Und das muss ich sagen, da gebe ich dir total recht, weil sie einfach als Gesamtunit ja das kompletteste Team waren am Ende des Tages, am Ende der Saison. Klar, Super Bowl Champion ist dann ein leichter Take irgendwo, aber ja, bin da bei dir, dass man es so nicht erwartet hat.
Weil wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es die Eagles gewesen wären, die ich einfach vor der Saison so hoch hatte, das wäre jetzt nicht mein Team des Jahres gewesen.
Ja.
Weil das war zu erwartbar. Selbst die Rams wäre es für mich dann nicht gewesen. Also angenommen, die hätten die Seahawks geschlagen, im Super Bowl hätten sie meines Erachtens die Patriots auch besiegt, wäre es nicht mein Team des Jahres gewesen, weil ich die schon einfach hoch hatte. Aber die Seahawks hatte ich halt nicht mal in den Playoffs mit dabei. Nochmal, ich hatte die Option offen, sie wären Dritter oder eher sogar Vierter in der eigenen Division.
Ja.
Deswegen, unsere nächste Kategorie ist dann positive Überraschung des Jahres. Da gehören die natürlich auch rein. Aber das ist mir ehrlich gesagt für diese Seahawks alles in allem zu wenig, weil ich es auch wirklich beeindruckend finde, dass die einfach dann in den Playoffs, und ja, es sind nicht so viele Spiele, trotzdem, du hast 3 Playoff-Spiele und du gehst komplett ohne Turnover raus, wo wir vorher sagen, oh, da müssen wir bei Darnold aber aufpassen, dass er nicht zu viele Fehler macht, bliblablub. Nee, hat einfach gar keine Fehler gemacht. War es jetzt der beste Stretch überhaupt von einem Quarterback? Nö, auch nicht, aber am Ende des Tages auch völlig egal. Die hatten die zweitmeisten Takeaways in der Regular Season, nur die Vikings hatten da noch mehr. Und in den Playoffs halt einfach eine fette Null. Und das finde ich schon mehr als respektabel. Wirklich mehr als respektabel. Ja. Respektabel.
Respektabel. Ja, absolut. Absolut. Also, ich hatte übrigens auch noch die Rams so im Hinterkopf für diese Kategorie bestes Team des Jahres. Für mich persönlich. Das nur mal am Rande. Wen hast du denn als Überraschung?
Es ist so, eigentlich dann so ein bisschen, was wir damals auch gesagt hatten. Wir hatten ja auch im Frühjahr dann so die Beatwriter zu Gast, eben von den Broncos. Wir hatten mit den Patriots oder mit einem der Patriots gesprochen. Ich glaube, ich muss dann tatsächlich schon mit New England gehen, weil wenn du von 4 auf 13 auf 14 und 3 gehst, das ist der größte positive Swing, den es ja jemals so gab. Ja, du warst ehrlich gesagt chancenlos im Super Bowl. Ja, die Playoffs waren nicht wirklich gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo jetzt die May-Entwicklung hingeht, weil ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Kannst du dich erinnern, vor 2 Jahren hatten wir gesagt, mein Gott, CJ Stroud. Gott, ist der gut.
Dann ja, war's, total.
Ah, Jay Daniels, mein Gott, ist der gut. War das auch nicht so doof. Jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, boah, Drake May, der ist wahrscheinlich der Beste von den dreien. Ja, hatte eine super Regular Season, war auch sehr nah dran am MVP-Titel, näher noch als Jay Daniels. Aber die Playoffs waren halt schon ein bisschen ernüchternd. Das war jetzt nicht so gut. Die werden für ihn was machen, weil die offensive Seite ist die größere Baustelle als die defensive Seite, also deutlich die größere Baustelle. Und trotzdem kann ich es einfach nicht die Augen zumachen und wegschauen und da die Patriots nicht nennen. Es muss New England für mich sein, weil sie die letzten, was waren es, 3 Jahre einfach beschissen war.
Ja, das verstehe ich und das ist ja genau das, was wir gesagt haben, dass sie alles drumherum gebaut haben, um für diese Überraschung auch zu sorgen.
11 meiste Salary Cap, die Seahawks haben den 6. höchsten Salary Cap. Also die haben beide durchaus Möglichkeiten nachzupulvern im Sommer, wobei Kenneth Walker bei den Seahawks, der braucht einen Vertrag, der wird nach dem Super Bowl wahrscheinlich auch nicht billiger werden.
Ja, aber du, also bei mir rennst du da offenen Türen ein mit den Patriots. Ich habe auch über die nachgedacht, auch da wieder gedacht, vielleicht ist das zu leicht, aber man kann es ja wieder wie im Fußball ummünzen mit dem Thema Chancenlosigkeit dann gegen so ein richtiges Top-Team. Duisburg war auch mal im Pokalfinale, hat 0-5 gegen Schalke verloren. Aachen gegen Bremen oder Lautern zuletzt gegen Leverkusen, auch wenn sie nur 0-1 verloren haben im Finale. Aber da musst du halt auch erstmal hinkommen. Das haben die Patriots geschafft. Ich habe bei Überraschung des Jahres lange überlegt, bin dann auf ein Team gekommen und war dann nur bei einem einzelnen Spieler dieses Teams, um dann aber wieder den Schritt zurückzumachen. Jetzt komme ich zur Konklusion. Jacksonville Jaguars sind für mich die Überraschung der Saison. Zum einen, weil die Defense plötzlich angefangen hat, Bälle abzufangen. Ja, haben ja mit die meisten Takeaways in der NFL-Saison, sind in die Playoffs eingezogen und jetzt, du kannst es dir schon denken, welchen Spieler ich dann erst hatte, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence seit Woche 11 sah richtig gut aus wie ein Franchise-Quarterback, gute Entscheidungsfindung, super Passing-Yards, viele Touchdowns, wenig Interceptions. Die haben mich echt am positivsten überrascht, weil nach der letzten Saison auch da, was hatten die auch, 4 Siege? 5?
Ich glaube auch sowas. Ja,
ich glaube auch. Ja.
Ich meine, die auch hatten da, den, was haben sie, den Nummer 5 Pick gedraftet zu Nummer 2, oder? Ja, sowas. Ja, genau. Ja. Damit die Browns dann auf 5 und sie waren auf 2 für Hunter.
Also auch diesen Turnaround geschafft, auch zum Playoff-Team gekommen und ich bin irgendwie ein Trevor Lawrence-Fan geworden in der zweiten Saisonhälfte. Das hat mir richtig, richtig gut getaugt und über ihn habe ich jetzt diese Überraschung des Jahres positiv.
Ja, auch ein guter Call mit dem seit Woche 11 MVP, Trevor Lawrence.
Ja, genau. War ja auch nominiert, aber ist halt nicht geworden. Schande über euch, NFL.
Negative Überraschung. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Hast du schon einen Plan für dich? Weil es gibt halt für mich drei so klar offensichtliche Kandidaten. Die also Chiefs, die Ravens und die Lions sind die drei Kandidaten, die ich da natürlich habe, weil es einfach mega enttäuschend war.
Ja, ich habe erst die Raiders aufgeschrieben, dachte aber, gut, eigentlich haben wir nur vor der Saison damit gerechnet, dass es vielleicht gut wird. Am Ende ist es vielleicht gar keine Überraschung mehr, dass sie einfach schlecht waren. Deswegen habe ich die rausgelöscht und bin bei den Bengals gelandet tatsächlich. Die Cincinnati Bengals haben mich auch komplett negativ, vielleicht überrascht es da auch zu viel, wobei irgendwie schon. Man erwartet von den Bengals gerade in der Offense immer Wunderdinge. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen mit Higgins und Chase. Klar war Joe Burrow auch wieder mal verletzt zwischendurch, sah dann auch wieder nicht gut aus. Wir haben alle viel, viel mehr von dem Laufspiel erwartet. Das ist erst zur zweiten Saisonhälfte mal so aufgetaut mit Chase Brown, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und wir haben viel, viel mehr von einer etwas anderen, neueren Defense erwartet, die am Ende des Tages auch wieder schwach war. Deswegen bin ich von den Bengals am meisten negativ überrascht, beziehungsweise vielleicht eher enttäuscht, dass man überhaupt keinen Schritt in eine andere Richtung gemacht hat mit eben jenen Joe Burrow und Ja'Marr Chase. Das ist Fluch und Segen zugleich, dass man diese Topstars hat und man kommt aber einfach nicht weit. Deswegen ist das meine negative Überraschung.
Ja, und ich sag's ganz ehrlich, ich bin fast bei den Detroit Lions, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Weil die Ravens sind natürlich, es war mein Super Bowl-Tipp, das ist natürlich eine Riesenenttäuschung. Ja, von vielen, auf der anderen Seite, Lamar Jackson war einfach nie wirklich fit. Das ist, müsste mit dem Kader trotzdem reichen, um eigentlich in die Playoffs zu kommen. Trotzdem, sie waren ja von den drei Teams mit am nächsten dran. Deswegen würde ich sie fast nochmal rausnehmen, auch wenn es eine Enttäuschung ist bei den Chiefs. Hätte ich auch nicht gedacht, aber irgendwann musste ja mal was passieren. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie vielleicht mal in der Wildcard ausscheiden und eben nicht in den Championship-Game kommen, dass es gleich so weit geht, dass sie nicht mal in die Playoffs kommen. Ja, aber auch da gab es halt die eine oder andere Verletzung, die vielleicht dann als, Ausrede ist das falsche Wort, aber die man anbringen kann bei den Detroit Lions, ehrlich gesagt. Gab es bei den Detroit Lions Verletzungen, wo du sagst, die waren so schwerwiegend, dass die hätten da eine Ausrede finden können? Eigentlich nicht, meines Erachtens.
Schwerwiegend nicht. Es gab halt immer mal wieder einen angeschlagenen Laporta. St. Brown war auch ein paar Mal angeschlagen.
Genau,
St. Laporta
war dann länger raus. Defense. Genau, das ist der Einzige, der wahrscheinlich, also klar, die Defense immer mal wieder, aber Hutchinson war zumindest da. Verletzungen
gehören einfach dazu. Ja, aber Defense Secondary, da sind viele ausgefallen. Ich glaube, ein, zwei Wochen am Stück. Da waren ja dann so ein paar, wie hießen sie denn, Malik Hooker und so dann auf dem Platz. Also wirklich zweite, dritte Garde.
Absolut zu 100% richtig. Mir ging es tatsächlich, hätte ich dazu sagen müssen, mehr um die offensive Seite. Ach weil so, da war es eigentlich nur Sam LaPorta. Weil defensiver, du hattest zumindest Hutchinson mehr oder weniger das ganze Jahr über. Du hast vollkommen recht, dieses Jahr hat sie in der Secondary erwischt. Aber guter Punkt, da muss ich dazu sagen, die Offense war eigentlich bei den Lions. Da hat es einfach so nicht funktioniert. Play Calling, in der Saison gewechselt, jetzt neuen Offensive Coordinator. Das ist sowas, was ich niemals habe kommen sehen, dass die Offense sich, die ja zahlentechnisch immer noch nicht schlecht war, aber dann zum Saisonende gerade auch im Laufspiel nichts mehr hinbekommen hat. Da war ich schon überrascht, weil A, Verletzungen dazugehören und B, war es aber eigentlich nur langfristig Sam LaPorta meines Wissens. Meiner Erinnerung zufolge.
Ja, genau. Und erinnert euch gerne nochmal an, wenn wir schon bei einem Saisonfazit sind, wie viel wir geschimpft haben nach Woche 1 gegen die Packers. Da haben sie 13-27 verloren. O-Line, uiuiuiui, schwierig. Und dann in Woche 2 haben sie 52-21 gegen die Bears gewonnen, die später in die Playoffs gekommen sind, haben dann 4 Siege in Folge geholt. Warum sage ich das? Weil das ist genau das Thema bei mir bei den Lions, dass diese selbstverständliche Konstanz abhanden gekommen ist, die man perfekt an zum Beispiel Jahmyr Gibbs festmachen kann. Entweder ein Spiel null Touchdowns und so um die 50 bis 70 Yards oder durch die Gänge gegangen und 3 Total Touchdowns rausgeschraubt. Und das ist denen abhanden gekommen. Deswegen verstehe ich total, dass du das sagst. Und man muss ehrlicherweise sagen, Verletzungen in der Secondary hin oder her, grundsätzlich der Rest des Teams, einigermaßen gesund und auch sehr, sehr talentiert, dass das Fenster definitiv auf war und durch das ist man nicht durchgegangen.
Genau, und auch mit der Offense, das war es ja auch letztes Jahr schon, dass du mit der Offense eigentlich Spiele trotzdem gewonnen hast, auch wenn er eine Defensive 20 oder 30 Punkte sogar zulässt. Du hast eigentlich das Können, Spiele trotzdem zu gewinnen. Die O-Line war problematisch, dass ein Frank Ragnow auf einmal aus dem Karriereende zurückkommt, was dann nicht funktioniert hat, weil er doch nicht fit war. Auch da war natürlich der eine oder andere mal angeschlagen. Nochmal, das hat aber jedes Team. Da war jetzt keiner dabei. Nochmal, Sam LaPorta ausgeklammert, aber es war jetzt kein Jared Goff, der 6 Wochen gefehlt hat. Es war jetzt kein Amon-Ra St. Brown, der 6 Wochen gefehlt hat. Kein Gibbs. LaPorta werden wir, glaube ich, nächstes Jahr schon sehen. Das wird sich zeigen, wie wichtig der war. Aber wenn ich es mit den Packers zum Beispiel vergleiche, da war ein Tucker Kraft dann raus. Dann war ein Christian Watson wieder raus. Dann war der wieder raus. Da fand ich, war es schon mehr an längeren Verletzungen. John Love, der da mal angeschlagen war. Und das war bei den Lions eigentlich im großen Maße nicht da. Zumindest in meiner Erinnerung.
Ja, total.
Vielleicht noch kurz, in dem Fall nicht honorable mention, die In-Season-Enttäuschung wäre für mich die Colts.
Ja, die hatten einen Breakdown. Ja, die hatten einen Breakdown, ja.
Absolut. Auch verletzungsbedingt mit Jones natürlich, wobei es da vorher schon so ein bisschen schlottrige Knie gab, aber das war schon mit ein historischer Absturz, ehrlich gesagt, in der Saison von einem der besten Teams zu nicht mal Playoffs.
Ja, das war wirklich, ja, absolute Downfall, das stimmt wohl. Dann haben wir noch eine Kategorie, Story des Jahres.
Das ist ein sehr weiter Begriff, da kannst du alles machen.
Da kann man alles machen. Ich habe tatsächlich eigentlich meine Story, für die ich mich entscheide, die hast du vorhin schon angerissen, möchte aber eine kleine Klammer machen, dass für mich ab Mitte der Saison die Story, die mich am meisten bewegt hat, war diese Marshawn Kneeland-Geschichte, der verstorben ist, der 24-Jährige, dessen Touchdown ich selbst sogar kommentiert habe. Und eine Woche später hat er sich das Leben genommen. Und ich finde, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, das hat mit den Cowboys sehr, sehr viel gemacht. Da wurde mir meines Erachtens viel zu wenig dann in zwei, drei Wochen danach immer mal wieder drüber gesprochen. Irgendwann muss man auch loslassen. Versteht mich nicht falsch. So hart ist das dann leider auch. Aber ich finde, das war ein Turnaround-Point, wo man gesehen hat, dass die Dallas Cowboys so gerne über sie gewitzelt wird. Ob Franchise-Führung und so weiter und so fort oder generell, wie sie die Dinge angehen, schlechte Defense und so. Ich hatte das Gefühl, dass nach diesem Marshawn Kneeland-Vorfall die Dallas Cowboys als Spieler gemeinsam mit Schottenheimer als Trainer so eng zusammengerückt sind und so blöd es klingen mag, wäre das irgendwie vorher passiert oder hätten sie von Anfang an so eine Attitüde an den Tag gelegt? Natürlich ohne so einen Schicksalsschlag, brauchen wir nicht drüber reden, dass jemand stirbt, soll überhaupt nicht so sein, keine Frage. Aber dann wäre vielleicht sogar sportlich mehr drin gewesen. Das hat mich ehrlicherweise am meisten bewegt in dieser NFL-Saison.
Hat Brian Schottenheimer, wäre auch noch was, also da ist er nicht die Top 1, aber so eine positive Überraschung. Der war bei viele eigentlich sicher als einer der ersten entlassen oder nach Saisonende spätestens entlassen. Nö, dafür hat er echt einen guten Job gemacht. Und ja, die Cowboys hatten viele Geschichten. Das war natürlich eine der traurigsten überhaupt, weil trauriger geht's ja dann logischerweise gar nicht. Ja,
aber was Positives daraus entstanden ist das, was ich so schön finde, auch mit diesen rückkehrenden Spielern und mit der Trade-Deadline, die Defense plötzlich verbessert, das hat mich immer wieder begeistert. Ich hatte sie ja dann auch irgendwann in Woche 14 gesagt, die kommen noch in die Playoffs, weil die haben die Chiefs und die Eagles geschlagen, back-to-back. Ich fand das ein bisschen zu wenig positiv am Ende des Tages in der zweiten Saisonhälfte über die Cowboys berichtet worden ist. Dak Prescott, der glaube ich auch die zweitmeisten Passing Yards oder drittmeisten am Ende, zweitmeisten sind es glaube ich geworden in der Regular Season nach Matthew Stafford, das hat mich schon beeindruckt, wie man trotz so einem Schicksalsschlag als dieses riesige America's Team, wo jeder immer drauf guckt und jeder ganz schnell auch mal drauf klopft, diese menschliche Komponente, die auch zusammengeführt hat und auch sportlich gar nicht so schlecht aussah.
Ja, ist es deine Story des Jahres dann?
Meine Story hast du eigentlich vorhin schon verraten. Meine Story des Jahres in negativer Sicht ist die Philadelphia Eagles Offense beziehungsweise das Laufspiel der Eagles. Mhm. Aber das hast du vorhin schon eigentlich perfekt zusammengefasst, dass ich das gar nicht wiederholen muss. Wie nervig ist meine Story wirklich? Jede Woche, oh, wir passen nicht. Oh, ich will den Verein verlassen. Oh, Outside Run Zone, warum callen wir das nicht so? Patulo, hier, hast du Eier? Also das war alles, sorry. Also das war ein Reinfall und ein Downfall dieser Eagles-Offense. Ihr könnt mich gerne alle haten, liebe Eagles-Fans. Aber das ging mir ehrlicherweise negativ auf den Zunder. Jede Woche, unsere Offense ist so kacke. Und dann gibt's wieder ein Spiel, wo Hurts AJ Brown 20 Mal anwirft, dann fängt er 11 Bälle für 100 Yards und alle klopfen sich auf die Schulter. Das muss ich sagen, das hat mich richtig genervt am Ende. Das
ist gar nicht zu spüren.
Ja, aber, oder? Das war schon eine Story, die sich von Anfang bis zum Ende durchgezogen hat, wie schwach diese Offense wurde, wie wenig Laufspiel. Es wurde ja immerhin zum Ende der Saison wurde es besser, das Laufspiel. Es ist zur rechten Zeit aufgewacht. Richtung Regular Season Ende, ja. Ein bisschen zu spät aufgewacht, mit der O-Line und so. Aber du hast es vorhin perfekt schon zusammengefasst, deswegen.
Ja, ich hatte es ein bisschen anders aufgefasst, weil ich tatsächlich in dem Fall jetzt auf Person bin, weil die Feel-Good-Story ist natürlich Sam Darnold, haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber weil ich es vorhin schon mal angesprochen hatte, vielleicht kommt der nochmal, Matt Stafford, der ist am Samstag 38 Jahre alt geworden, der ist ein Ticken älter als ich tatsächlich und ist jetzt einfach zum ersten Mal in einer schon beeindruckenden Karriere MVP geworden. Das war ein großes Fragezeichen im Sommer, jetzt nicht bei uns, ehrlich gesagt. Da waren wir, glaube ich, beide relativ d'accord. Das passt schon mit dem Rücken. Aber da war die Entscheidung kommt der überhaupt rein in diese Saison? Beziehungsweise kann der überhaupt die Saison ohne großartige Verletzungsprobleme durchstehen? Und da muss man sagen, ja, kann er. Saisonende war vielleicht ein bisschen schwächer, so ab dem Atlanta-Spiel in Woche 17. Dieses Monday Night Football hat irgendwie so ein bisschen, oder ihn, so ein bisschen gebrochen. Trotzdem war es eine irre Saison von einem 37-Jährigen. Die Offense hat mit am meisten Spaß gemacht. Ja, du hast einen Davante Adams, ja, du hast einen Puka Nacua, ja, du hast einen Kyron Williams, bliblablub, Lirum, Larum, Löffelstiel, völlig egal. Matt Stafford, echt eine tolle Saison. nochmal, wir hatten beide die Rams sehr, sehr hoch. Das beinhaltet ja eine gute Saison von deinem, also von dem Quarterback des Teams. Aber dass er so gut spielt mit diesen Zahlen, never ever, hätte ich das erwartet. Ja. Deswegen Matt Stafford im gesetzteren Alter mit eigentlich einer großen Verletzungsfrage im Sommer dann so eine Saison, eine MVP-Saison zu spielen, nötigt mir wirklich allergrößten Respekt ab.
Ja, plus eins, kann ich nicht viel hinzufügen. Das ist sensationell und absolut verdient.
Und es gab ja viele so Feel-Good-Stories, weil natürlich Sam Darnold, dass der einfach jetzt Super Bowl-Sieger ist krass. Da gibt's so ein paar, die du da nennen könntest. Aber wenn er dann schon MVP ist und selber sagt, er kommt nächstes Jahr wieder, was ja mega cool ist für uns als Fans.
Total, ja, total.
Weil viele letzte Tänze wird's nicht mehr geben mit Stafford. Das fühlt sich jetzt nächstes Jahr schon an, dass da vielleicht ein paar mehr Kameras auf ihn gerichtet sind für eine Doku oder sowas.
Ja, ja. Ja, total. Also auch Sean McVay und Karen Williams haben sich ja sehr gefreut bei der NFL Honors Veranstaltung.
Die wussten es, glaube ich, wirklich nicht, oder?
Es wirkte so, als wären sie sehr überrascht. Und
sonst wären sie echt gute Schauspieler.
Ja, total. Fand ich richtig cool. Interessant ist, dass keiner von uns Philip Rivers genannt hat als Story des Jahres.
Da war es vielleicht zu kurz.
Ja.
So sah mein Hausaufgabenheft immer aus. Zwei Seiten.
5 Jahre Abstinenz, dann plötzlich zurückgekommen. Immerhin. Relativ passabel gespielt, möchte man sagen.
Ich habe den schon völlig vergessen, auch bei, wo du das gesagt hast, als Comeback-Player. Das ist eigentlich die Geschichte. Ich habe den völlig schon wieder aus meinem Kopf geschrieben.
Ich sag nochmal, ein größeres Comeback, also ich habe vor der Saison übrigens auch gesagt, es kann nur Christian McCaffrey werden, weil der die letzte Saison 2024er eigentlich komplett gefehlt hat. Wenn der gesund bleibt und einigermaßen agiert, und der hat ja mehr als einigermaßen agiert, dann ist der Comeback-Player of the Year, das war für mich ganz klar. Aber das größte Comeback aller
war Philip Rivers,
ist, wenn du 5 Jahre weg bist. Ja, also das wäre jetzt so, als würde ich, was weiß ich, nee, ich mache lieber keinen Vergleich.
Nee, lass es lieber
schreibt
sein.
Schreibt uns gerne eure Story des Jahres, eure Takes aus dieser Saison. Das war die NFL-Saison 2025. Wir werfen so langsam den Blick nach vorne, immer wieder auch natürlich in den Rückspiegel. Wir wollen jetzt in dieser Offseason über Free Agency, dann Draft und so weiter natürlich sprechen und schauen Richtung 2026er Saison. Also der Podcast geht noch bis Mitte Mai.
So ist es. Wir warten wieder, bis es den Spielplan gibt, bis wir uns die Perlen schon mal aussuchen können. So war jetzt auf jeden Fall mal unser Plan und dann schauen wir weiter, was passiert in dieser verrückten NFL. Glückwunsch an Darnold, Glückwunsch an die Seahawks. Jetzt machen wir das Kapitel auch zu und starten das Buch, wo die 26, also 2026 vorne draufsteht.
So machen wir es. Danke euch allen für die NFL-Saison 2025 und dann bis nächste Woche.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.